Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Schubert und den Feuerwehrhelmen F220R und F300, den Allroundern der Schutzausrüstung.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Wenn die Feuerwehr alarmiert wird, dann wissen die Einsatzkräfte beim Ausrücken noch nicht ganz genau, was sie am Einsatzort erwartet. Wir müssen immer mit Überraschungen rechnen. Und bei diesem Einsatz, da war die Rauchsäule schon kilometerweit sichtbar. Aber was genau in Brand steht, das war schwer zu sagen, weil Brandobjekt war das Altstoffsammelzentrum Feldkirch. Und wir wissen natürlich, beim Bauhof, da lagert so ziemlich alles, vom Grünschnitt bis zum Sondermüll. Es ist circa 18 Uhr und die Ortsfeuerwehr Feldkirch-Giesingen rückt aus. Übrigens, in Feldkirch-Giesingen, da findet heuer der Bundesfeuerwehr-Leistungsbewerb statt. Vielleicht hören wir aus dieser Gegend auch bald noch eine weitere Blaulichthelden-Folge. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist der Feuerwehreinsatzleiter, Hauptbrandmeister Dominik Leimecker. Er ist der Kommandant bei der Ortsfeuerwehr Feldkirch-Giesingen. Dominik, herzlich willkommen.
Ja, hallo Marcel, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und Dominik, du bist hauptberuflich bei der Stadt Feldkirch angestellt, unter anderem auch Sicherheitsfachkraft eben bei diesem Altstoffsammelzentrum. Das heißt, wir bekommen von dir allumfassend Einblicke.
Ja, so ist es, ja.
Spannende Kombination. Und auch bei mir ist vom Land Vorarlberg Matthias Halper. Er ist chemisch-technischer Sachverständiger, Rufbereitschaft Chemie. Umgangssprachlich kennen wir seine Position als Landeschemiker. Matthias, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung zum Podcast.
Sehr gerne. Und Matthias, Feuerwehrkameraden sind bei Blaulichthelden natürlich immer per Du. Und du bist nicht nur Chemiker, sondern auch freiwilliger Feuerwehrmann in Tschagguns.
Ja, genau. Noch dazu zum Rufbereitschaftsdienst Chemie. Bringt natürlich Vorteile mit sich. Man kennt die ganzen Feuerwehrstrukturen. Und ja, macht den Einsatz denn an sich überschaubar,
sagen wir so. Absolut. Bevor wir in den Einsatz einsteigen, möchten wir das Areal besser kennenlernen. Dominik, im Altstoffsammelzentrum, da wird alles gelagert, vom Grünschnitt über Elektrogeräte bis hin zu Gefahrstoffen. Womit muss ich dort rechnen? Wie schaut das Areal aus?
Ja, wir haben im Altstoffsammelzentrum über 45 Abfallfraktionen, wo von den Bürgerinnen und Bürgern entsorgt werden können dort oder abgegeben werden können. Und wir haben einzelne Brandabschnitte gehabt, wo die Problemstoffe gesammelt wurden. Und der restliche Teil dieses Gebäudes ist eigentlich in einer offenen Struktur gebaut. Und die Altstoffe werden in Containern gelagert bis zum Abtransport.
Okay, alles klar. Beim Eintreffen am Einsatzort, da müsst ihr euch natürlich mal einen Überblick verschaffen. Vieles ist da nicht sofort klar. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Matthias, was wissen wir denn im Nachhinein, retrospektiv betrachtet? Was hätte da alles passieren können?
Ja, zum Teil waren größere Mengen Altöl gelagert. Bei uns in Vorarlberg sind ja bekannt die Ölis. Das sind so kleine Kunststoffbehälter, wo dann Privatleute ihre Öl Abfälle abgeben können. Denn zum anderen waren auch den neuen Freien, also nicht im Brandabschnitt, wo die anderen Gefahrstoffe gelagert waren, im Freien waren so Gittercontainer mit Lithiumbatterien gelagert. Ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn diese brennen. Zum Teil dann noch Metallfässer mit Säuren, Basen und natürlich dann noch die diversen Spraydosen, also sagen wir so Druckgasbehälter.
Bevor wir da jetzt ins Detail von diesem Einsatz einsteigen, es gibt ja auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, um die Situation zu verstehen, bestimmte Lagervorschriften für eben diese Gefahrstoffe. Also das ist nicht eine große Halle, wo alles beisammen steht. Wie schaut das aus? Sind das verschiedene Gebäudeteile? Sind das verschiedene Brandabschnitte? Wie wird das strukturiert in einem Altstoffsammelzentrum?
Die Problemstoffe wurden unterteilt in zwei separate Problemstoffsammelräume. Beide Sammelräume waren als eigener Brandabschnitt ausgeführt. Und die restlichen Stoffe oder Abfallfraktionen waren dann in einem anderen Brandabschnitt untergebracht, wo aber dieses gesamte Areal umfasst hat. Also es hat insgesamt, wenn man so sagen will, drei Brandabschnitte gegeben. Ein großer für das komplette Gebäude und zwei kleine Brandabschnitte für kleine Problemstoffsammelräume.
Ich hätte da gerade noch ergänzend was bezüglich, ich bin ja auch in Genehmigungsverfahren denn für so Lagerräume denn auch tätig. Und da gibt es dann technische Regelwerke bzw. Normen, die dann auch die Lagerung in so Gefahrstoffräumen oder Lagerräumen beschreiben. Und da schauen wir dann immer drauf als Chemiker, dass verschiedene Stoffe wie Säuren und Basen zum Beispiel auf unterschiedlichen Auffangwannen denn deponiert werden, dass es beim Austritt dann auch nicht zu einer chemischen Reaktion kommen kann. Also es gibt da gewisse Regeln, die eingehalten werden, auch aus sicherheitstechnischer Sicht. Das ist natürlich im Brandfall oder im Einsatzfall auch von Vorteil.
Auch die Umgebung bei diesem Altstoffsammelzentrum ist spannend. Ich sehe auf den Bildern einen bewaldeten Hang, eine Tankstelle, andere Gebäude. Dominik, welche Objekte gilt es da zu schützen?
Ja, in direkter Umgebung oder in unmittelbarer Umgebung waren eine Tankstelle, die aber sofort nach Eintreffen am Einsatzort vom Betreiber außer Betrieb gesetzt wurde. Im hinteren Bereich, wie du schon erwähnt hast, war ein Schutzdamm, der primär eigentlich bezüglich Steinschlagschutz dienen sollte. Aber der hat eigentlich verhindert, dass der hinterliegende Wald in Brand geraten ist. Der Schutzdamm selber hat gebrannt. Und auf der anderen Seite ist das städtische Gebäude oder das Verwaltungsgebäude des Stadtbauhofs, ein mehrstöckiges Gebäude, wo geschützt werden musste vor der Hitze und vor dem Flammen. Ja.
Mhm. Dominik, dann steigen wir ein in den Einsatz. Wie hast du das erlebt? Wo warst du da? Bist du im Dienst gewesen? Es war ungefähr 18 Uhr, wahrscheinlich schon zu Hause, schätze ich.
Ja, zum Zeitpunkt der Alarmierung um ca. 17.48 Uhr war ich tatsächlich gerade im Feuerwehrhaus, habe dann kurz auf meinen zweiten Mann gewartet, dann sind wir sofort los mit dem ersten Fahrzeug. Auf der Anfahrt zum Einsatzort war dann schnell ersichtlich, dass es sich um einen größeren Einsatz handeln muss, da die Rauchwolke schon mehrere 100 Meter, wenn nicht Kilometer, sichtbar war. Am Einsatzort angekommen dann, stand das Gebäude oder das gesamte ASZ eigentlich schon im Vollbrand und Flammen schlugen auf alle Seiten heraus. Gemeinsam dann mit dem Leiter des Bauhofs, der ebenfalls vor Ort war, und einem weiteren Feuerwehrkameraden wurde dann die Erkundung durchgeführt und bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort wurde von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle das Stichwort erhöht auf Gebäude in Vollbrand. Und von mir anschließend wurden diverse Nachalarmierungen der Nachbarfeuerwehren und Spezialgerätschaften durchgeführt.
Wir bekommen immer viele Fragen aus der Community. Über Instagram wollte zum Beispiel wissen, der Bernhard von der Freiwilligen Feuerwehr Nussdorf am Haunsberg, welche Fahrzeuge waren vor Ort? Auch der Valentin von der Freiwilligen Feuerwehr Utzeneich fragt, welche Spezialkräfte waren da alarmiert? Auf den Fotos sehe ich einige Dinge, die nicht ganz alltäglich sind. Dominik, was war da unterwegs?
Ja, Ende denn, oder halt, wo die Nachalarmierungen abgeschlossen waren, waren dann insgesamt 37 Fahrzeuge vor Ort. Davon waren 8 Tanklöschfahrzeuge plus ein Großtanklöschfahrzeug vor Ort. Es waren 2 Hubrettungsfahrzeuge im Einsatz. Und ganz wichtig, es waren 2 ferngesteuerte Löschunterstützungsfahrzeuge beziehungsweise Löschroboter im Einsatz, die einfach in Gefahrenbereichen eingesetzt werden können, wo die normalen Feuerwehrmänner und Frauen nicht mehr eingesetzt werden sollten.
Absolut. Wir unterscheiden natürlich zwischen robotisierten und ferngesteuerten Einsatzfahrzeugen. Das heißt, ferngesteuerte Einsatzfahrzeuge haben kein Eigenleben, treffen selbst sozusagen keine Entscheidungen, sondern benötigen einen Menschen, der diese Geräte steuert. Welche Gerätschaften waren das konkret?
Das war einmal das LUV 60 der Feuerwehr Rankweil. Das ist ein Löschunterstützungsfahrzeug.
Schaut aus wie so eine große Schneekanone, das ist dieses Ding.
Ja, genau, das ist die Schneekanone mit Raupenfahrwerk. Mhm. Und einmal war es ein kleiner Löschroboter, das war der Firecrabber der Feuerwehr Götzis, die ebenfalls mit alarmiert wurden mit dem Steigerzug.
Mhm. Wie schaut die Arbeit mit diesen ferngesteuerten Fahrzeugen konkret aus? Also das LUV 60, das kennen wir, aber darüber hinaus, das zweite Fahrzeug, da ist eine Kamera drauf montiert, das wird ferngesteuert. Wie kann ich mir das vorstellen in der Arbeit? Wie hast du das erlebt?
sowohl das Luf 60 als auch der Firecrabber, die werden von einem Atemschutztrupp oder von einem Feuerwehrmann bedient. Die werden in Position gebracht. Die haben eine abgesetzte Fernsteuerung, eine Funkfernsteuerung und können natürlich mit diesem Fahrzeug vorfahren. Sie waren natürlich in Sichtweite zum Feuerwehrmann selber und wurden dort eingesetzt, wo die Trümmerschatten eigentlich oder wo die Gebäudewände umzustürzen drohten, wo das Personal nicht mehr hin konnte.
Das ist dann auch passiert, oder?
Das ist schon auch passiert, genau. Also gleich zu Beginn des Einsatzes war für mich ziemlich schnell klar, das Gebäude ist verloren. Es wird irgendwann zu einem Einsturz kommen. Die Konstruktion hatte nicht mehr viel hergegeben. Es ist dann auch ziemlich schnell zum Deckeneinsturz gekommen und kurze Zeit drauf sind sämtliche Außenwände eigentlich nach außen geklappt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das Gebäude eine Höhe von fast 9 Meter hatte, die benötigen einiges an Platz ringsherum. Und wo die gekommen sind oder umgestürzt sind, da hat es dann ordentlich gekracht rund um das Gebäude.
Natürlich mit so einem ferngesteuerten Fahrzeug traut man sich oft auch näher an das Brandobjekt hin. Wie oft passiert da wirklich was?
Ja, der Firecrabber wurde bei einem anderen Großeinsatz einmal getroffen. Das war vor einigen Jahren in der Silvesternacht bei der Firma Kunert. Dort wurde er von herabstürzenden Teilen getroffen. Bei unserem Einsatz war es so, dass das Luf 60 getroffen wurde, aber nur indirekt getroffen wurde. Eine umstürzende Wand ist umgestürzt, auf die Schläuche des Löschunterstützungsfahrzeuges gestürzt und beim Weiterfahren wurden halt im hinteren Bereich die Schläuche ausgerissen und somit musste das Luf 60 außer Dienst gestellt werden, ja.
Also man sieht, ferngesteuerte Fahrzeuge in diesem Fall zahlen sich aus, vor allem wenn man vielleicht am Anfang noch nicht genau weiß, welche Gefahrstoffe oder auf welches Szenario man sich da einstellen muss. Matthias, wie läuft das mit deiner Alarmierung konkret ab? Habt ihr da einen Bereitschaftsdienst? Wirst du da automatisch dazu alarmiert ab einer bestimmten Alarmstufe oder muss dich der Einsatzleiter, der Dominik, in diesem Fall explizit anfordern? Wie schaut das aus in der Prozesskette?
Also generell ist es so, dass bei uns in Vorarlberg unterteilt wird in Feuerwehr, also in Feuereinsätze, Brandeinsätze und technische Einsätze. Und dann gibt es bei uns das Alarmierungsstichwort T7. Das sind Alarmierungen, bei denen Chemikalien ausgetreten sind. Und da werden wir eigentlich grundsätzlich automatisch mit alarmiert. Bei Großbränden, wie es jetzt da der Fall war, das war ein F4 schlussendlich mit Alarmstichwort F5, das heißt dann nachbarschaftliche Hilfe. Aber da ist dann wieder so, dass das dann von Einsatz zu Einsatz dann eben zum Teil vom BFI, also vom Bezirksfeuerwehrinspektor oder eben von der Einsatzleitung oder vom Einsatzleiter dann entschieden wird, ob wir dann mit alarmiert werden. Bei Industriebränden kommt es öfters mal vor, dass irgendein Gefahrengutlager vorhanden ist. Und da macht es den Sinn, dass man den Landeschemiker mitalarmiert. Und dazu auch natürlich ist es sinnvoll, wenn man die Stützpunktfeuerwehr noch mitalarmiert. Bei uns in Vorarlberg gibt es die 4 Stützpunktfeuerwehren, die eigentlich als Gefahrgutstützpunktfeuerwehren betitelt werden. Und da in Zusammenarbeit mit dem Chemiker haben wir dann auch eine gute Infrastruktur, wo wir dann die Entscheidungen im Umgang mit den eventuell ausgetretenen Chemikalien besser treffen können. Und zum Teil auch haben wir gewisse Analysengeräte dabei, wo man zum Beispiel Gasanalysen durchführen kann. Prominent natürlich Kohlenmonoxid-Messungen, aber unter anderem auch können wir zum Beispiel Ammoniakgase messen oder Chlorgase messen mit den Gasmessgeräten.
Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Das postgraduale Studium ÖRISK, Risikoprävention und Katastrophenmanagement an der Universität Wien startet wieder. Das Weiterbildungsprogramm wird in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres angeboten. Es kann ab Herbst 2024 berufsbegleitend absolviert werden, in 2 Varianten. Als Universitätslehrgang mit dem Abschluss akademischer Experte oder akademische Expertin oder als Masterprogramm mit dem Abschluss Master of Science, Continuing Education. In diesem interdisziplinären Weiterbildungsprogramm erfahrt ihr alles rund ums Thema Katastrophenmanagement. Wie kann man Katastrophen verhindern? Was haben die Behörden und Einsatzorganisationen im Katastrophenfall genau zu tun? Und wie wird der Normalzustand wiederhergestellt? Womit müssen wir in Zukunft rechnen? Besonders spannend ist die Weiterbildung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung, Polizei, Bundesheer und Bedienstete der öffentlichen Verwaltung. Am 23. April und am 22. Mai findet der Infoabend statt, in hybrider Form, in Wien und online. Dort hört ihr alle wichtigen Fakten und ihr könnt auch Fragen stellen. Mehr Details findet ihr unter www.oerisk.at.
Ende.
Jetzt hast du erwähnt die Einsatzstichworte F4. Vielleicht da zur Erklärung, das war für mich auch spannend, die verschiedenen Alarmstufen oder Meldebilder, die sind nicht in allen Bundesländern gleich. In Niederösterreich zum Beispiel haben wir sozusagen drei Buchstaben, B für Brand, B1 bis B4. Beim technischen Einsatz ist es das T, das ist bei euch auch so. Und dann haben wir aber noch ein weiteres Meldebild, sozusagen S für Schadstoff. In Vorarlberg ist das Brandstichwort F, und zwar das F steht für Feuer. Das geht von F1 bis F5. Und dann geht es weiter mit F10, 11, 14, 21 und 30. Und auf der technischen Seite ist es T1 bis T7. 8 gibt es dann nicht, dann gibt es noch T9, die Großlage, und T21, Booteinsatztechnik. Also es sind andere Stichworte in den verschiedenen Bundesländern. Und um das nochmal zusammenzufassen, ab F7 wirst du mitalarmiert.
Ja, das wird dann immer noch separat entschieden, je nach Gegebenheit, also ob es ein Industriebrand ist oder nicht. Mhm. Ich sage jetzt mal, wenn er zum Beispiel eine Tischlerei brennt, in der vielleicht ein paar Lackdosen umstehen, dann ist das jetzt nicht so ein Einsatz, wo es unbedingt den Landeschemiker braucht, sage ich mal. Aber in dem Fall mit dem Gefahrstofflager, in dem doch einige diverse Chemikalien lagern, macht es schlussendlich schon Sinn.
In dem Fall war es ja so, dass ich in Absprache mit dem Bezirksfeuerwehrinspektor die Entscheidung getroffen habe, den Landeschemiker vor Ort zu holen. Und in Absprache mit dem Leiter des Gefahrgutstützpunktes, der ebenfalls schon vor Ort war, damit sie sich da bestens beraten können. Also da hat die Einsatzleitung reagiert und hat den Landeschemiker nachalarmiert und informiert. Ja.
Mhm. Matthias, wie schaut dein persönlicher Einsatz da aus? Da kommen viele Fragen aus der Community über Instagram. Wie wirst du konkret informiert und wie kommst du zum Einsatzort? Hast du da eine Art Einsatzfahrzeug, einen Equipmentkoffer? Hast du da ein Orangelicht oder ein Blaulicht oder fährst du da zivil? Wie schaut das aus?
Generell ist es so, wir kriegen die Alarmierung rein über einen Piepser, also einen normalen Pager. Denn der Rufbereitschaftsdienst ist immer von Freitagnachmittag bis Freitagnachmittag, geht also eine Woche. Und in der Zeit habe ich vom Land Vorarlberger Dienstauto. Aber dass wir gesonderte Kennzeichnung auf dem Auto haben, beziehungsweise Blaulicht oder Orangelicht, das haben wir nicht. Also wir fahren ganz normal gemäß der Straßenverkehrsordnung zum Einsatzort, treffen dementsprechend dann oft ein bisschen später ein, aber es geht nicht schlussendlich um die beratende Tätigkeit im Nachgang, was die ganzen Chemikalien so betrifft. Und da sehe ich jetzt auch nicht der Grund dazu, dass wir da als allererstes schon am Einsatzort sind, sondern wirklich dann auf die Gefahren beim Löscheinsatz beziehungsweise beim Einsatz dann im Nachhinein drauf aufmerksam machen können.
Verstehe.
Beziehungsweise beratend denn tätig werden können.
Wie ist der Ablauf für dich da im Einsatz? Ich meine, bei der Feuerwehr haben wir zum Beispiel die GAMS-Regel, wenn es um Großschadensereignisse geht, Gefahr erkennen, absperren, Menschenrettung, Spezialkräfte. Jetzt bist ja du eigentlich das S der GAMS-Regel oder eines der Bestandteile als Spezialkraft. Hast du da auch sozusagen ein Schema, das du abarbeitest, irgendeine Checkliste? Oder wenn du da hinkommst, was machst du? Spazierst du da mal hin zum Feuerwehreinsatzleiter oder gibt es da für dich Prozesse, die standardisiert ablaufen?
Also generell der erste Weg ist zur Einsatzleitung hin, denn natürlich die Informationen, die bis zu meinem Eintreffen schon gesammelt werden können, dir schaue ich, dass ich dir natürlich alle gleich bekomme. Das ist dann immer sehr hilfreich, wenn schon viele Informationen da sind oder auch schon Leute vom Betrieb da sind, die wissen, was genau gelagert ist, wie viel gelagert ist. Also oft ist es so, dass die Stützpunktfeuerwehr dann mit dem Kommandofahrzeug schon vor Ort ist. Diese haben dann die IT-Unterstützung noch dabei mit gewissen Datenbanken. Prominentes Beispiel ist zum Beispiel Memplex. Das sind so Datenbanken, da können wir dann als Chemiker und dann nachschauen, was für ein Stoff hat, also was für Eigenschaften hat der Stoff, der da jetzt im Einsatz beteiligt ist quasi. Und da gibt es dann die ganzen Gefahrenhinweise, zum Beispiel, was muss man achten, und das sind so Informationsquellen, da beziehe ich auch meine Information, muss aber im Vorgang schon eben die Information haben, was ist überhaupt an Gefahrstoff vorhanden oder welcher Gefahrstoff ist vorhanden. Und dann natürlich ja, die Mengen.
Mich würde noch mehr über eure Organisationsstruktur in Summe interessieren, Matthias. Rufbereitschaft, Chemie, das klingt natürlich, als wären das mehrere. Wie viele seid ihr da im Team? Habt ihr alle Chemie studiert? Was muss ich über euch noch wissen?
Also bei uns in Vorarlberg gibt es den Rufbereitschaftsdienst Chemie. Wir sind insgesamt um die 10 Leute. Es variiert immer ein bisschen, aber sagen wir es im Schnitt 10 Leute. Alle mit akademischem Background, also die haben mehr oder weniger Chemie studiert oder was Chemielastiges studiert, damit da natürlich das ausreichliche Know-how vorhanden ist. Es ist eben so, dass es der Dienst wechselt immer wöchentlich, von Freitag bis Freitag. Wir haben im Jahr haben wir so circa 12 Einsätze im Schnitt. Heuer scheint ein besonderes Jahr zu sein, weil da haben wir jetzt Anfang März oder beziehungsweise Mitte März schon 5 Einsätze gehabt. Okay. So klassische Einsätze sind immer so technische Einsätze, bei denen Chemikalien austreten, sei es in gasförmiger oder in flüssiger Form. Des Weiteren sind noch so Einsätze öfters einmal, bei denen Altstoff oder Unrat verbrannt wird, sei es Abbruchholz, das behandelt ist mit Kunststoffteilen und so Sachen. Da werden wir dann öfters mal von der Polizei kontaktiert und dann müssen wir das uns auch anschauen, ziehen den Bodenproben um den Brandort zum Beispiel und analysieren diese auf etwaige Schadstoffe. Und was anderes, was heuer auch noch ein Einsatz war, war ein Austritt im Bach von einer Chemikalie, die nicht zuordnbar war. Es war also kein Öl oder Benzin oder Diesel. Wir wissen bis heute noch nicht ganz, was es war. Die Vermutung liegt nahe auf einem, also dass es was Lackartiges war, so in die Richtung Acryllack. Aber das Problem war, das Ganze war geruchlos und darum ist es eigentlich so schwierig zum Einordnen. Aber das sind so klassische Einsätze.
Bist du bei dem Brand am Moisburger Areal in Wolfurt, im Batteriewerk, über den wir in der 57. Folge in der letzten berichtet haben, bist du da auch im Einsatz gewesen?
Ja, da war ich dann auch mit von der Partie. Ich war zwar nicht direkt als Rufbereitschaftschemiker eingeteilt, aber ein Kollege von mir, und der hat gewusst, dass ich beim Genehmigungsverfahren von dem Betrieb, bei dem es gebrannt hat, mit beteiligt war und somit die Gegebenheiten vor Ort gekannt habe, beziehungsweise mit denen vertraut war. Und dann hat er mich so quasi als Hilfe mit dazugenommen. Dann haben wir das zu zweit bewältigt. Ein bisschen problematisch bei dem Einsatz war, dass man dann schlussendlich erst eine gute Stunde beziehungsweise 1,5 Stunden später zum Einsatz auch gekommen sind und die Informationslage eigentlich nicht so klar war oder beziehungsweise nicht vorhanden war. Wir haben schlussendlich sehr wenig Informationen bekommen und dadurch war die Einschätzung schwierig, wie viele Batterien schlussendlich verbrannt sind im Brandobjekt. Aber dann im Nachgang war klar, dass das ganze Batterielager abgebrannt ist und
Also sehr gut, dass du auch diese Doppelfunktion hast, Chemie und Feuerwehr. Dominik, lass uns noch genauer in die Einsatztaktik hineinschauen. Der Valentin möchte zum Beispiel wissen, wie habt ihr die Löschwasserversorgung sichergestellt? Da braucht man Unmengen an Wasser. Kommt das alles aus dem Hydrantennetz oder waren da Zubringleitungen, Ansaugstellen nötig?
Die Wasserversorgung war ein großes Thema. Ganz zu Beginn für diese Größe an Brand braucht es natürlich eine Menge an Löschwasser. Die Tanklöschfahrzeuge am Anfang wurden natürlich mit den umliegenden Hydranten versorgt. Die dienten aber primär zum Schutz der Nachbarobjekte beziehungsweise zum Ablöschen der bereits im Brand stehenden Teile des Schutzdammes. Das weitere Löschwasser wurde nachher im Anschluss vom nahegelegenen Betriebskanal der Firma Hämmerle hertransportiert beziehungsweise mittels TS angesaugt und nachher zur Brandstelle gepumpt. Auswertungen am nächsten Tag vom Wasserwerk haben dann ergeben, dass man ca. 6.400 Liter in der Minute aus dem Hydrantennetz benötigt haben und zusätzlich noch einmal so ca. 3.500 bis 3.600 Liter in der Minute aus dem Kanal gepumpt haben. Also insgesamt benötigten wir für das Ablöschen von dem ganzen Brand oder vom Gebäude so circa 10.000 Liter in der Minute an Löschwasser.
Unglaublich. Und das war dann wie weit entfernt? Oder diese Relaisleitung mit den Tragkraftspritzen, wie weit war die Wasserquelle da entfernt?
Ja, also der weiteste Hydrant, wo entfernt war, war circa 400 Meter entfernt. Und die Tragkraftspritzen, das ging über circa 100 bis 150 Meter Entfernung. Aber das musste natürlich zuerst alles aufgebaut werden und die Wasserversorgung. Also der primäre Fokus stand im Schutz der Nachbargebäude. Und in weiterer Folge war klar der zweite Schritt. Es benötigt zwei ausreichende Wasserversorgungen in den beiden Abschnitten. Einmal der Abschnitt Süd und einmal der Abschnitt Nord. Da gab es auch zwei separate Abschnittsleiter, die nur für das Thema Löschwasserversorgung abgestellt wurden und definiert wurden von mir.
Und auf den Bildern, also ich muss schon sagen, die Bilder in Summe, da schaut viel aus wie Photoshop, ja. Also diese unglaubliche Feuerwand, das schaut wirklich imposant aus. Und ich sehe, und das ist auch besonders, eigentlich so gut wie nur Atemschutzgeräteträger. Hast du da eine Auswertung, wie viele Atemschutztrupps, wie viele Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz? Wie viele Flaschen füllt ihr da bei so einem Einsatz?
Es gibt Aufzeichnungen, es gibt auch eine Auswertung. Das haben wir im Anschluss oder nach dem Einsatz bei der Einsatznachbearbeitung auch eruiert. Wir hatten insgesamt 64 Atemschutzträger im Einsatz, die teilweise nur einmal im Einsatz waren, aber teilweise natürlich zwei bis dreimal im Einsatz waren. Es war parallel oder wurde ebenfalls der Stützpunkt für die Atemschutzfüllstelle bzw. Atemschutzsammelplatz alarmiert. Das war die Feuerwehr Mäder, die angerückt ist und vor Ort die leeren Atemschutzflaschen der Atemschutzträger wieder gefüllt hat mit dem Füllkompressor und so der Einsatz eigentlich kontinuierlich weitergegangen ist.
Mit Atemschutzgeräten schützen wir die Einsatzkräfte, aber auch die Bevölkerung wurde informiert über Radio, sie sollen die Fenster und Türen geschlossen halten. Matthias, als Fachexperte, zu diesem Zeitpunkt war da bekannt, ob ja, dem Brandrauch irgendwelche speziellen, vielleicht besonders gefährliche chemische Bestandteile beigemengt sind. Da kommen Fragen zum Beispiel vom Daniel und vom Manuel. Wie sieht es mit der Schadstoffbelastung bei diesen Rauchgasen aus? Rauch ist immer gefährlich, aber war dieser Rauch vielleicht was Besonderes aus chemischer Sicht?
Also bei meinem Eintreffen war noch nicht klar, dass der Brandabschnitt mit den Gefahrgütern noch intakt war. Also im Prinzip von außen hat man davon ausgehen müssen, dass das alles, was da drin gelagert ist, schon abgebrannt ist oder zum Teil halt verdampft oder ausgegast ist. Was bei dem Brand natürlich auch viel war, war sehr viel Kunststoff, was da mitbrennt, mitgebrannt hat. Das war mal sicher die primäre Belastung vom Brandrauch. Wenn jetzt da noch so Sachen dazu kommen, dass da irgendwelche Säuren bzw. Basen mit verdampfen in dem Gefahrgutlager und das auch sich dann auch dem Brandrauch beimischt, kann es natürlich auch nochmal zu anderen Reizungen kommen, oder dass da dann schon noch gesonderte Gefahren davon ausgehen. Ja. Aber ich sage jetzt mal primär, was da der Fall war, war der ganze Kunststoff, was verbrannt ist. Und das ist natürlich schon sehr, der Brandrauch, den sehr belastet mit chemischen Substanzen, die nicht unbedingt eingeatmet werden müssen. Darum war es eigentlich super, dass relativ schnell über die Polizei eine Warnung rausgegangen ist an die Zivilbevölkerung, dass sie mal die Umgebung meiden sollen und beziehungsweise in ihren Häusern und die Fenster geschlossen halten sollen.
Die Fotos, wie erwähnt, die sind wirklich eindrucksvoll. Ja. Gerne anschauen unter blaulichthelden.at/Folge-58. Und da sieht man dann auch, wie das Gebäude oder das Areal beim Brand ausgesehen hat. Also es ist wirklich ein Totalschaden. Die Wände sind umgekippt, das Dach eingestürzt und eigentlich das Gefahrgutlager, das hast du erwähnt. Ja, wenn man da als Laie auch drauf schaut, da ist eigentlich nichts mehr intakt. Aber das Gefahrgutlager hat diese Brandlast ausgehalten. Matthias, wie siehst du das? Zum Zeitpunkt des Brandgeschehens konnte man natürlich noch nicht wissen, ob das Gefahrgutlager intakt ist, ob das beschädigt ist, ob da was austritt. War das im Nachhinein betrachtet eh klar für euch als Experten oder war das für euch schon auch eine Überraschung und ein bisschen eine 50-50-Chance?
Ja, also was für uns alle überraschend war, glaube ich, wie schnell das Ganze vonstatten gegangen ist. Also die Geschwindigkeit, wie die Brandausbreitung passiert ist, vom Eintreffen oder halt von der Alarmierung bis hin zum Eintreffen und wie es nachher weitergegangen ist, wie schnell das gesamte Gebäude eigentlich in Vollbrand stand, das war schon mal beeindruckend und sehr, sehr überraschend. Dass das Gefahrgutlager aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, die ich ja sehr gut kenne, in dem unteren Bereich, wo über mehrere Stunden eigentlich volle Hitze- und Flammeneinwirkung war, schlussendlich standgehalten hat, das war doch sehr überraschend. Aber nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Beteiligten am Einsatz. Am nächsten Tag, oder wo dann die Löscharbeiten abgeschlossen waren und man dann einmal zum Gefahrgutlager vordringen konnte und in dem Raum drinnen stand, das war eigentlich beeindruckend. Da waren null Rußablagerungen, es war keine Hitze drinnen, die Plastiksäcke in den Tonnen, die waren alle noch komplett intakt, die Wände waren wie frisch gestrichen. Das war doch sehr beeindruckend, dass das überhaupt funktioniert hat, diese Brandabschnitte.
Es ist ja in der Theorie so, dass die Brandabschnitte 90 Minuten den Brand standhalten sollen. Das ist natürlich in der Theorie so. Und jetzt hat man es wirklich auch mal in der Praxis gesehen. Also die waren in der Ausführung von doppelten Gipswänden und ich glaube, die Decke war in Betonausführung, wenn ich richtig liege. Und es hat da in dem Fall zum Teil über 90 Minuten sogar den Brand standgehalten. Und wie der Dominik schon gesagt hat, da war nichts in dem Raum. Da war meiner Meinung nach kaum eine Temperaturentwicklung. Mhm. Also mal nicht so eine hohe Temperaturentwicklung, dass Kunststoff versenkt worden wäre oder sowas. Mhm. Und auch keine Rußablagerung, nichts. Und da sieht man schon, wie wichtig das so Brandabschnitte denn schlussendlich sind. Ja.
Mhm. Wann war der Brand denn unter Kontrolle? Wann war der Brand aus? Das fragt der Fabian aus Gänserndorf.
Ja, Brand aus oder Brand unter Kontrolle war so circa gegen 22 Uhr. Es wurde dann sukzessive gestartet mit dem Auslösen der einzelnen Wehren, wo wieder nach Hause geschickt wurden. Die Nachlöscharbeiten, oder um 22 Uhr haben wir dann gestartet mit den Radbaggern, das Gebäude Schritt für Schritt abzutragen oder die stehenden Gebäudeteile umzukrempeln, damit wir auch wirklich jedes Glutnest und erwischen und die Nachlöscharbeiten durchführen können. Das ist dann circa bis 1.30 Uhr hat das gedauert. Von dort ist eine Brandwache vor Ort geblieben. Die Brandwache hatte dann auch richtig viel noch zu tun bis zum nächsten Morgen, weil immer wieder auflodernde Glutnester, einzelne Müllcontainer und ganz besonders zwei Müllpressen, die eigentlich Kartonpressen sind, die waren sehr, sehr schwer zu löschen oder abzulöschen. Am nächsten Morgen hat man dann einmal mit den Radbaggern oder mit den Abbruchbaggern gewisse Stellen geöffnet, gewisse Stellen zugänglich gemacht zum Ablöschen und circa um 10.30 Uhr am nächsten Tag konnte Brand ausgegeben werden.
Die Brandursachenermittlung war auch ein Riesenthema bei euch. Da sind auch Spezialisten aus Wien dann von der anderen Seite von Österreich nach Vorarlberg angereist. Dominik, wie ist die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Brandursachenermittlung? Gibt es da schon eine Interaktion während der Löscharbeiten oder bei so einem immensen Brandaufkommen, bei so einer Brandlast, kann das erst danach passieren?
Ja, grundsätzlich die ersten Ermittlungsarbeiten passieren natürlich bereits während dem Einsatz durch die örtlichen Streifen der Polizei. Die Brandursachenermittler sind dann am nächsten Tag, gleich am Morgen in der Früh, am Brandplatz eingetroffen. Sehr hilfreich war da natürlich das Überwachungsvideo des Altstoffsammelzentrums, das eigentlich den Brandausbruch oder die Brandausbruchstelle klar gezeigt hat, auch mit dem zeitlichen Ablauf. So wussten die Brandermittler gleich, wo sie suchen sollen und auf welchen Bereich in dem großen Gebäude sie sich konzentrieren konnten. Und gemeinsam mit den Spezialisten aus Wien wurde dann am nächsten Tag der Sperrmüllcontainer, der als wahrscheinlichste Ursache laut Videomaterial galt oder als Brandausbruchstelle galt, unter die Lupe genommen. Und ja, als wahrscheinlichste Brandursache gelten aktuell Fehlwürfe oder Gegenstände, die eigentlich nicht in den Müll gehören, als Brandursache, ja.
Absolut. Ich habe im Vorfeld, in der Vorbereitung auf diese Folge, auch mit einigen Experten aus der Abfallwirtschaft telefoniert. Und der Tenor war klar, diese falsche Entsorgung wird zum immer größeren Problem. Kleine Batterien und Akkus sind in den verschiedensten Produkten verbaut und das Gefahrenpotenzial entfaltet sich erst dann richtig, wenn die falsch entsorgt werden. Und das beginnt bei Produkten, wo man gar nicht damit rechnet, dass da eine Batterie drin ist. Zum Beispiel bei einer Geburtstagskarte, die man aufklappt und die dann Musik macht. Da ist eine kleine Batterie drin. Und wenn man die einfach in den Papiercontainer hineinwirft, weil man unsachgemäß vorgeht oder weil man einfach nicht daran denkt, da gibt es dann sowas wie eine Papierpresse oder eine Müllpresse, die zerdrückt dann Dinge, die man eigentlich nicht zerdrücken sollte. Und das ist in der Entsorgung ein immer größeres Problem. Matthias nickt. Stimmst du dem zu?
Ja, klar. Und ich glaube, vielen Leuten ist es auch nicht bewusst, wo wirklich überall was drin ist. Und ja, da muss man wirklich an jeden Einzelnen appellieren, dass wenn sie irgendwelchen Müll entsorgen, dass sie sich vielleicht kurz Gedanken machen, dass da vielleicht eine Batterie drin sein könnte, die dann auch in manchen Fällen aber zum Beispiel so ein Brand führen kann. Sei es nicht einmal beim Abfallzentrum, sondern auch schon zu Hause. Darum sollte man da eigentlich nochmal ein bisschen mehr drauf achten eigentlich schlussendlich. Oder wo entsorge ich wirklich was? Das ist oft einmal wichtig.
Beim Thema Entsorgung würde mich auch noch interessieren, wie geht man in diesem Fall mit so einer großen Menge an Löschwasser um, die dann auch ins Kanalsystem hineingeleitet wird? In der Folge 57, in der letzten Folge, wo wir über den Brand in Wolfurt gesprochen haben, da war dieses kontaminierte Löschwasser ein großes Thema. Welche Möglichkeiten hast du da, Matthias, vielleicht in der Kommunikation auch mit der Behörde? Gibt es da eine Absprache mit dem Wasserwerk? Wie kann man da drauf reagieren?
Also bei uns ist es so geregelt im Vorarlberg, dass es auch einen Rufbereitschaftsdienst für den Gewässerschutz gibt. Ich war dann auch gleich mal bei der Anfahrt zu dem Einsatz in Feldkirch in Kontakt mit dem Gewässerschützer. Er hat dann quasi so mir die Aufgabe mitgegeben, dass ich mal darauf achten soll, wo rinnt denn das ganze Löschwasser hin. Als ich dann bei der Einsatzleitung angekommen bin, habe ich auch gleich mal nachgefragt, wo rinnt denn das alles hin. Und da habe ich eine gleiche Antwort bekommen, dass es in Schmutzwasserkanal rinnt, sprich direkt zur Aare. Und die betroffene Aare, die ist in Meiningen, das ist eine relativ große Aare, die kann dann auch mit gewissen Schwankungen im Abwasser, die kann das auch gut handeln. Also das ist dann da nicht so, dass die gleich irgendwer überfordert ist, wenn da mal Werte hereinkommen, die vielleicht nicht so ganz passen. Mhm. Klassiker sind dann immer so Sachen wie pH-Wertabweichungen. Es gibt dann da gewisse Grenzwerte, dass es nicht zu sauer bzw. nicht zu alkalisch ist, das Wasser, was kommt, weil Das zerstört dann natürlich die ganzen Mikroorganismen im Wasser. Und da war es jetzt so der Fall, dass man der ARA gleich Bescheid gegeben hat. Der Kunde hat mehrere tausend Liter Löschwasser, der das eventuell kontaminiert wird. Kontaminiert sein wird. Und sie können dann das Ganze beobachten, die haben dann so Live-Messungen zum Teil vom pH-Wert und können sich dann auch darauf einstellen. Wie ich so im Nachhinein mitbekommen habe, war es jetzt kein Problem für die ARA, das ganze Löschwasser zu handeln.
Also verstehe ich richtig, die ARA, also Altstoff Recycling Austria, die hat eine Möglichkeit, das Löschwasser oder potenziell kontaminiertes Wasser zu separieren, in andere Wege zu leiten, damit das dann separat behandelt werden kann, losgelöst vom regulären Abwasser?
Genau, also die ARA in unserem Fall oder in Vorarlberg ist es so, dass die ARA frühzeitig alarmiert oder informiert wird, so muss ich eigentlich sagen. Die werden das umschalten, nachher, die können den Wasserzufluss in ein separates Becken leiten, wo speziell nachher für das Löschwasser gedacht ist, damit das Wasser, was da reinkommt, wo verunreinigt ist, nicht mit dem normalen oder mit den Mikroorganismen in Kontakt kommt.
Okay, spannend. Wieder was gelernt. Dominik, was passiert jetzt mit dem Müll, mit dem Abfall in der Gegend Feldkirch? Gibt es da eine Ersatzdeponie?
Die Stadt Feldkirch ist jetzt in Kooperation mit den Nachbarn, mit den Nachbargemeinden, mit dem Altstoffsammelzentrum in Vorderland. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Gemeinden, die ebenfalls ein Altstoffsammelzentrum errichtet haben. Betrieben wird das Ganze von der Stadt Feldkirch und da ist es jetzt so, dass die Mitarbeiter, wo eigentlich in Feldkirch tätig waren, die Mitarbeiter im ASZ Vorderland unterstützen und die Bürgerinnen und Bürger von Feldkirch ihre Problemstoffe bzw. ihren Müll jetzt in Sulz, also im Vorderland, vorbeibringen dürfen und entsorgen dürfen.
Okay, Dominik, zum Abschluss noch was ganz anderes. Deine Gegend, Feldkirch-Giesingen, wird im Feuerwehrwesen und natürlich hier bei Blaulichthelden heuer noch einmal ein großes Thema. Ich hoffe nicht wegen großer Einsätze, weil wir haben schon einen großen Vorarlberg-Schwerpunkt jetzt im Podcast, so viel wie bei euch aktuell los ist. Aber Feldkirch ist offenbar auch für Veranstaltungen sehr beliebt. Im Dezember erst Ö3 Weihnachtswunder und jetzt im Sommer Bundesfeuerwehrleistungsbewerb. Wie geht's euch da mit der Vorbereitung aktuell?
Ja, genau, Marcel. Ende August finden in Feldkirch-Giesingen die 14. Bundesfeuerwehrleistungsbewerbe statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir sind mitten in den Detailplanungen und freuen uns natürlich über die 4000 Bewerbsteilnehmer und zahlreichen Besucher und Schlachtenbummler, die nach Vorarlberg zu uns den Weg finden werden. Mhm.
Woher werden die schnellsten Bewerbsgruppen kommen heuer? Was ist dein Tipp?
Ich hoffe zumindest aus Vorarlberg.
Das habe ich mal gedacht.
Höchstwahrscheinlich kommen sie aber irgendwo aus Innerösterreich.
Dominik Leimecker und Matthias Halper, vielen, vielen Dank für die Einblicke in diesen Einsatz. Dankeschön.
Danke auch.
Danke auch.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und vielen Dank an alle, die immer Fragen einschicken, per E-Mail und über Social Media. Wenn ihr Blaulichthelden auf Spotify hört oder über eine andere Podcast-App, dann abonniert Blaulichthelden sehr gerne. Und wenn ihr im Webplayer dabei seid, dann meldet euch an für den Newsletter unter blaulichthelden.at/newsletter. Wir schicken euch die neuesten Folgen dann immer direkt in euer Postfach. Und übrigens, Blaulichthelden gibt's auch als WhatsApp-Kanal. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wär's.